Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Urlaubsausgabe des Universums. Es ist klar, dass ich Urlaub brauche. Vollkommen den Faden verloren. Wie immer, es mit ist, Faden oder ohne.
Es ist der Podcast.
Und mit Ruth, der Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Folge 58.
Genau. Heute ist am Tag der Veröffentlichung der 16. August. Bist du schon aus dem Boot gefallen oder bist du schon wieder zu Hause oder wo treibst du dich gerade rum in echt?
Ich bin höchstwahrscheinlich schon mindestens einmal aus dem Boot gefallen. Nein, aus dem Boot fällt man ja eigentlich nicht. Also da muss man sich schon ziemlich anstrengen, um aus dem Boot zu fallen. Also passiert manchmal, dass man ins Wasser fällt, wenn man Dinge tut, die mit dem Boot zu tun haben. Wie zum Beispiel anlegen oder ablegen oder durch Bootsgassen fahren, aber die gibt's ja dann da weiter unten auf der Donau nicht mehr. Das ist ja das Coole an der deutschen Donau. Okay, ich werde auf der Donau unterwegs sein. Jetzt im Moment gerade ungefähr schon 2 Wochen Donau hinter mir haben. Also ich werde schon total Donau geeicht sein. Ich werde wahrscheinlich nur mehr RR von mir geben. Und zwar auf der unteren Donau, auf der serbischen und bulgarischen Donau.
Okay.
Werde ich sein. Das stimmt, ich hätte eigentlich nachschauen können, wo genau ich sein werde am 16. August. Ich glaube, da bin ich schon auf der bulgarischen Donau.
Na, dann hast du hoffentlich das gutes Wetter, keine Hochwasser, kein Regen.
Ja, es ist ja irgendwie, die Donau ist ja ein super Fluss. Also ich muss ja wieder mal eine Lanze brechen für die Donau, ist so toll. Ich war vor 2 Jahren von Ingolstadt nach Wien auf der Donau unterwegs. Das war unsere Corona-Reise, weil wir uns gedacht haben, wer weiß, was passiert, wann es wieder irgendwie einen nächsten Lockdown gibt oder es verboten ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren und man irgendwie nicht mehr wieder zurückkommt auf der Donau. Kommt man immer wieder zurück. Manchmal muss man ein bisschen nachhelfen, damit es schneller geht, aber man könnte sich eigentlich auch nur treiben lassen, was natürlich nicht stimmt, weil vor allem in Deutschland die Donau super aufgestaut ist und da ist sie ja halt auch noch flach und dann ist wirklich fast von einem Rückstau in den nächsten, ja. Aber es gibt in Deutschland auch die tollen Bootsgassen, die es ja sonst nirgends gibt. Das ist toll. Also wenn die Donau aufgestaut ist, gibt es da ja einen Unterschied in Wasserlevel, Wasserhöhe, den man irgendwie überwinden muss. Und was man normalerweise macht mit einem kleinen Boot, ist nicht durch die Schleuse fahren, wie mit einem großen, sondern das Boot aus dem Wasser rausnehmen, rausheben, umtragen, also tatsächlich quasi rundherum tragen bzw. führen, wenn man einen Bootswagen hat, was sehr anzuraten ist, wenn man sowas macht, und dann auf der anderen Seite wieder einsetzt. In Deutschland gibt es kleine Kanäle, also einfach wie eine Wasserrutsche, die man runterfahren kann mit dem Boot.
Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel Bootsgasse aufgemacht, weil ich wissen wollte, was das ist. Und das erste Bild dort zeigt Europas größte Floßrutsche bei Straßlach-Dingharting mit einer Länge von 365 Metern. Und da ist so ein gigantisches Floß, auf dem sitzen irgendwie, keine Ahnung, 30 Leute drauf und machen alle gerade so wie beim Wildwasser, bei der Wildwasserbahn hier so, yeah, Hände in die Luft, schaut sehr lustig aus.
Ja, es ist, ich bin da einmal ordentlich ins Wasser gefallen, nicht einmal beim Durchfahren der Bootsgasse, weil ich mich natürlich nicht getraut habe. Normalerweise ist das nicht so groß, dass man da mit einem Floß durchkommt, sondern das ist ein kleiner, betonierter Kanal, ja, der ein bisschen breiter ist als dein Boot. Und da musst du dich einfach todesmutig runterstürzen. Und das Ding hat so Borsten unten und auf der Seite, dass man quasi nicht direkt dann aufsitzen kann auf dem harten Untergrund. Ja, so Plastikborsten schon. Aber trotzdem, mir war das ein bisschen zu arg. Ich hab den Georg alleine fahren lassen. Ich kann ein Foto, naja, vielleicht, ich weiß nicht. Na, man darf nie zu viel reden und zu viel versprechen. Ich bin daneben, neben dem Boot hergelaufen und war zu enthusiastisch in meinem neben dem Boot herlaufen, die Bootsgasse runter, dass es mich dann einfach voll aufgehaut hat und ich in die Donau, in die Bootsgasse hinein geflutscht bin. Und da waren noch dazu zwei Arbeiter gerade da, die da irgendwie gerade grünes Zeug rausgeholt haben aus diesem Landebecken.
Dann haben sie dich rausgeholt.
Nein, sie haben mich einfach nur urverarscht. Und wir haben die dann beim nächsten, oder ich glaube sogar beim übernächsten war das Kraftwerk, wieder getroffen, weil die mich ja gerade an einem Kraftwerk nach dem anderen das grüne Zeug rausgeholt haben. Und sie haben mich gesehen und der eine hat irgendwie gesagt, nicht so schnell laufen diesmal, gell? Und ich irgendwie so, ja, super. Das, genau das habe ich gebraucht, naja. Aber das, immerhin weiß ich jetzt, dass man eine Bootsgasse doch am besten im Boot durchquert und nicht irgendwie nebenher. Ja, naja, wie auch immer. Da so viel zu den Bootsgassen. Und die gibt's aber natürlich dann weiter unten nicht und man muss da irgendwie umtragen. Aber in der unteren Donau gibt's ja dann auch gar nicht mehr so viele Kraftwerke. Das heißt, wir werden, glaube ich, weiß gar nicht, ob man dann überhaupt noch umtragen muss.
Wirst du dann alles berichten, kannst ein Erlebnis schreiben genau und dann die nächste Folge nach dem Urlaub. Dann
mein schönstes Flusserlebnis. Ja. Dementsprechend habe ich mir auch gedacht, schauen wir uns an, wo im Universum man sonst noch so einen schönen, entspannten, hydrologischen Urlaub auf einem Fluss verbringen könnte.
Oh, ich glaube, ich weiß, welchen Fluss du meinst.
Und zwar?
Meinst du den Fluss auf dem Titan?
Ja! Ich mir dachte, hey, fliegen wir zum Titan, weil das ist tatsächlich der einzige andere Ort im Sonnensystem, wo es tatsächlich Flüsse und Seen gibt. Zumindest solche, die wirklich also aus Flüssigkeit bestehen und nicht unter einer kilometerdicken Eisdecke verborgen sind, wie es bei Europa und Enceladus und so weiter der Fall ist. Ja.
Du musst doch spezifizieren, wir hätten auch noch den Jupitermond Io oder Io, je nachdem, wie man aussprechen möchte. Da gibt es Vulkanismus und da wird es vielleicht den einen oder anderen Lavafluss geben, aber das meinen wir jetzt nicht.
Nein, aber das ist ja auch, also gilt das?
Ich weiß nicht, geschmolzenes Gestein ist Flüssigkeit, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Flüssigkeit definiert ist. Halt flüssig.
Ja, aber auf dem Titan gibt es Flüssigkeiten, die tatsächlich eine Art von Zyklus durchmachen. Also es gibt einen hydrologischen Cycle dort, ja.
Du hast doch auch dauerhafte Flüsse und Seen und nicht so wie beim Lavafluss. Es fließt halt mal dann, dann wird es kalt und dann ist es wieder weg. Also wenn wir Fluss meinen, dann meinen wir etwas, was zumindest schon eine Zeit lang halt immer am gleichen Ort ist. Und ein See ist auch nicht mal hier, mal dort, bis einen, der irgendwie trocknet aus oder irgendwie tritt über die Ufer. Aber normalerweise sind das ja schon konstante geografische Objekte und sowas gibt es dann bei Vulkanismus eher nicht.
Ja, genau. Also ich meine, ja, du hast natürlich recht. Das ist ein Gestein, das sich im flüssigen Aggregatzustand befindet, aber die Flüssigkeit auf dem Titan ist hochinteressant, ja. Und es ist natürlich jetzt nicht unbedingt ratsam, das Kanu einzupacken und zum Titan zu fliegen, weil die Flüssigkeiten, um die es da geht, also es ist Methan.
Genau. Wir müssen erstmal klären, wo das Titan überhaupt ist, für die, die es vielleicht noch nicht wissen.
Der größte Mond vom Saturn.
Ja, und groß ist wirklich groß. Ich glaube, der ist über 5000 Kilometer groß im Durchmesser. Ja,
ich glaube, es ist überhaupt der zweitgrößte Mond im Sonnensystem, kann das sein?
Ja, ich glaube, Ganymed ist der größte im Sonnensystem. Aber ich glaube, Ganymed und Titan sind auch beide größer als der Merkur.
Ja, das sind ordentliche Brocken, ja. Also der ist schon cool. Er hat eine Atmosphäre. Mhm. Ist, soweit ich weiß, auch der einzige Mond, der eine Atmosphäre hat, oder?
Ja, also du hast
eine nennenswerte, Atmosphäre.
Du hast schon so Kleinkram, also irgendwie so die paar so Jupiter- und Saturnmonde, die spucken halt dann so ein bisschen Eisvulkanismus rauf oder haben so Eis, das sublimiert, aber das wird man nicht, das nennt man nur in der Wissenschaft Atmosphäre, aber in echt wird man nicht auf die Idee kommen, sowas Atmosphäre zu nennen. Beim Titan aber schon, der hat eine ordentliche Atmosphäre.
Und der hat eine sehr dichte Atmosphäre, also der hat wirklich eine Atmosphäre. Er hat eine Landschaft, die aus Flüssen und Seen besteht, wo man eigentlich könnte man sie Meere nennen, aber man nennt sie trotzdem Seen. Bin mir nicht sicher, was jetzt da genau der Unterschied ist. Ich meine, auf der Erde wird es wohl der Salzgehalt sein, oder? Was macht ein Meer zu einem Meer?
Ach Gott, was fragst du Sachen? Ja, ich glaube, die Größe, oder? Also das da ist halt nicht irgendwie abgeschlossen, oder? Ein See ist halt ein See, da ist halt rundherum, kannst du einmal rundherum laufen. Das Meer kann ich nicht rundherum laufen.
Das Schwarze Meer ist auch ein Meer und kein See und das Kaspische Meer auch, also binnen Meere, es sind auch Meere und keine Seen.
Müssten wir schauen, ob wir Geografinnen und Geografen der Hörerschaft haben, die das aufklären können, warum das so ist oder wie die Definition ist.
Die Seen auf dem Titan heißen ja eigentlich auch Mare, ne? Also man benennt sie mit dem lateinischen Namen.
Das heißt, Mare heißt viel, auf dem Mond gibt es auch Mare und das ist nichts mit Wasser.
Ja, das stimmt, ja.
Aber wie gesagt, die Atmosphäre ist cool. Es ist irgendwie, der Atmosphärendruck auf dem Titan ist größer als auf der Erde.
Ja, ja, also das ist schon eine ziemlich arge Landschaft. Es hat dort eine Oberflächentemperatur von ungefähr minus 180 Grad.
Ja, das sollte man nicht ins Wasser fallen.
Es gibt auch nicht wirklich flüssiges Wasser wegen dieser Temperatur. Also dort ist Wasser Gestein, ja, quasi der Rocky Surface. Besteht zwar schon auch aus Wasser, der Titan, die Oberfläche vom Titan hat sehr viel Wasser, aber es ist absolut komplett festgefroren.
Und da sind noch Gase gefroren.
Genau, und es ist so kalt, dass sich Methan und Ethan im flüssigen Zustand befinden. Das ist quasi flüssiges Erdgas eigentlich. Ne? Also, der Erdgas besteht aus einem Großteil Methan und Ethan und das ist ziemlich eine ähnliche Zusammensetzung wie die Flüsse und Seen auf dem Titan. Das heißt, es hat dort flüssiges Erdgas, das fröhlich und munter dort durch die Gegend fließt und sich in gigantischen Seen ansammelt. Ja. Der größte See auf dem Titan ist ungefähr so groß wie das Kaspische Meer.
Ja, das ist groß.
Das ist schon cool, das wusste ich auch nicht.
Ja.
Also es ist der zweitgrößte See, 1,5 Mal so groß wie die Fläche, die Österreich ausmacht, ja. Also das Ding hat ordentliche Flüssigkeitsansammlungen, die dann natürlich nicht aus Wasser bestehen, aber ja. Und es hat eben, wie gesagt, einen hydrologischen Zyklus. Das heißt, die Flüssigkeit, dieses Methan, befindet sich in einem Kreislauf, ja, wie das Wasser auf der Erde. Ja, also es ist schon ziemlich cool. Es ist sehr analog zu dem, was auf der Erde mit dem Wasser passiert auf dem Titan mit dem Methan.
Ja, absolut. Die Erde ist insofern besonders, als dass wir auf der Erde zur gleichen Zeit festes Wasser, flüssiges Wasser und gasförmiges Wasser haben.
Ja.
Und das haben wir sonst bei anderen Stoffen nicht, beziehungsweise haben wir es auf anderen Himmelskörpern nicht. Es gibt jede Menge Himmelskörper, auf denen gefrorenes Wasser ist. Es gibt jede Menge Regionen im Weltall, wo gasförmiges Wasser ist. Flüssiges Wasser haben wir außerhalb der Erde noch nicht gesehen bis jetzt. Aber wie gesagt, dass du einen Himmelskörper hast, wo ein Stoff wie im Wasser in allen drei Aggregatzuständen vorkommt, damit du eben so einen Zyklus kriegst, weil den kriegst du ja nur, wenn das Zeug flüssig ist, dann verdampfen kann, dann regnet es wieder runter, ab und zu ist es gefroren, dann taut es wieder auf. Also da brauchst du ja alle drei Zustände auf einmal. Und das gibt es eben außerhalb der Erde tatsächlich nur auf dem Titan. Nur halt da nicht mit Wasser, sondern eben mit Methan.
Das ist extrem cool. Und vorher, wie ich gesagt habe, man sollte da vielleicht nicht das Kanu einpacken und zum Paddeln hinfahren. Wusstest du, dass es fast dazu gekommen wäre, dass wir ein Boot auf dem Titan in einem der Seen gelandet hätten?
Nee, habe ich nicht
gewusst. Der wäre sogar schon dort, wenn es dazu gekommen wäre. Nämlich TIME ist das Akronym dieser Mission.
Titan
Explorer. Titan
Mare
Explorer.
Ich wollte fast noch was finden, aber den ist einfach wiederverwendet. Okay.
Titan, ja. Der Titan Mare Entdecker, genau. Und das wäre tatsächlich ein Splashdown gewesen. Es wäre ein schwimmendes Laboratorium gewesen, ein Boot. Wir wollten ein Boot zum Titan schicken, wir, die NASA. Es war einer der drei Finalisten des Discovery-Programms, wo es um verschiedenste Missionen im Sonnensystem geht oder ging. Und es hat leider 2012 gegen InSight verloren. Ja, das ist dieser Seismograph, der zum Mars geschickt worden ist.
Der auch nicht und funktioniert auch schon, hat, oder?
Hat er nicht funktioniert?
War nicht
zumindest nicht ganz so wie erwartet, ne?
Ich glaube, InSight hat nicht 100% funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, da war es also ein anderer.
Es hat nicht gar nicht funktioniert, aber es ist irgendwie.
Ich habe gerade auf der Wikipedia die Seite von Titan Mare Explorer aufgemacht. Und da ist eine künstlerische Darstellung. Das schaut aus wie so eine Badeinsel, was man so im Urlaub sieht. So eine runde
wie
Fläche.
So ein Einhorn, ja.
Das ist eine Fläche, einfach so eine runde kreisförmige Scheibe. Da ist dann so eine Stange, die nach oben zeigt, so wie der Dusche auf so einer Badeinsel. Und dann liegt da noch so ein anderes Klump drauf, was man nicht genau erkennt, was es sein könnte. Ja, aber. Und
wahrscheinlich sind das die Boxen, in denen die Experimente drinnen sind.
Wahrscheinlich.
Oder so. Ja. Genau, also ich weiß jetzt nicht, ob das eine Artist-Impression oder eine...
Nein, es ist eine Artist-Impression.
Ja, genau, kein Missionskonzept ist. Es war einer der drei Finalisten, ne? Also es war wirklich knapp. Das wäre wirklich fast so weit gekommen.
Tja, schade.
Das Ding wäre jetzt gerade unterwegs, wäre 2016, hätte 2016, also eben so wie InSight, ne? 2016 starten sollen oder wäre gestartet, wenn es ausgewählt worden wäre und dann 2023 im Ligeia Mare, dem, wie gesagt, zweitgrößten See, downgesplashed, also im flüssigen Methan gelandet, ja, und hätte dann dort sich den bis zu einem halben Meter hohen Wellen in diesem Seemeer gestellt. Ja, es hätte quasi keinen eigenen Antrieb gehabt, sondern es wäre einfach so vor sich hin gedriftet.
Ja, aber wir sind ja auf Titan gelandet, das muss man auch erwähnen. Das ist der einzige andere Himmelskörper außer Mond, Mars und Venus. Und jetzt mittlerweile eine Handvoll, also zwei, drei Asteroiden, glaube ich, und natürlich der Komet Jury, aber Titan ist der einzige Himmelskörper im äußeren Sonnensystem hinter der Umlaufbahn von Mars, auf dem wir gelandet sind, wo wir wirklich ein Ding auf dem Boden aufgesetzt haben.
Ja, und da gibt's auch ganz tolle Fotos, die von der Huygens-Sonde, die sich von Cassini damals abgekoppelt hat, wann, 2005?
2005 war das dann die Landung, ja.
Genau, und tatsächlich auf der Oberfläche des Titan gelandet ist, eben nicht im Wasser, war kein Splashdown, sondern ist eher in der Äquatorialregion, ne, ist der gelandet. Also diese Meere, die sind in der Nordpolnähe des Titan, und Huygens ist woanders gelandet und hat...
Es war die am weitesten entfernte Landung jemals, die wir gemacht haben. Und es gibt, ich habe das mal für eine andere Sache gesucht, wie das Ding gelandet ist. Ich weiß nicht, ob du das sagen wolltest, weil dann sagt es nämlich einfach ich, ungefragt.
So wie immer.
Das Ding ist am 14. Januar 2005 gelandet und ist natürlich durch die Atmosphäre mal durchgefallen, bevor es unten aufgesetzt ist, und hat nicht nur Bilder gemacht, sondern auch Tonaufnahmen.
Ja. Yeah.
Und diese Tonaufnahmen werde ich dann noch hier reinspielen, nämlich jetzt.
Jetzt weiß ich auch, warum ich mich nicht mehr an das Geräusch erinnern kann. Es ist, ja, es rauscht.
Ne? Ja, aber es ist Rauschen auf dem Mond des Saturn.
Es ist schon cool, ja. Also es sind auch ziemlich nette Bilder, die das Ding gemacht hat. Das hat sehr hoch aufgelöste Aufnahmen gemacht vom Titan. Und es ist irgendwie, es schaut ein bisschen halt einfach so aus wie ein, wie Aufnahmen von einem extraterrestrischen Gesteinskörper aussehen.
Ja, ich finde schon beeindruckendes Bild. Ich tue das Bild in die Shownotes, aber ihr werdet das vermutlich alle kennen. Es ist alles so gelblich.
Es hat, durch die Atmosphäre, ne?
Ja, und leicht verschwommen.
Farbe, ja.
Und leicht verschwommen, weil die Atmosphäre so dicht ist. Das ist, da ist wirklich ein extremen Nebel da unten quasi. Und dann siehst du also Brocken rumliegen, die eins zu eins ausschauen. Es könnte irgendwie so eine Wüste sein, ja? Da liegen Felsbrocken, da ist Wüste, aber das ist halt gefrorenes Methan, was da rumliegt. Gefrorene Brocken aus Methan. Also, das ist schon beeindruckend. Es ist wirklich eine ganz andere Welt, wo dann einfach Methan gefrorenes rumliegt und alles ist irgendwie so orange vernebelt, also schon ziemlich cool.
Ja, es schaut schon auch ein bisschen unheimlich aus, finde ich, ja. Aber das ist mit dem Methan, also das ist ja auch super spannend. Das ist ja nicht nur einfach, oh wow, andere Welt, gefrorenes Methan, sondern Huygens und Cassini haben ja dann natürlich auch jede Menge Messungen gemacht. Und man ist durch diese Messungen dann auf sehr interessante Dinge draufgekommen. Also der Titan hat sich da ein bisschen, gut, wir wussten schon vorher, dass der Titan interessant ist, drum sind wir dort gelandet. Jetzt nicht so von irgendwoher, oh, probieren wir das mal aus, sondern man hat sich das schon gut überlegt. Aber es haben sich da sehr interessante Dinge aufgetan. Nämlich ist man draufgekommen, dass es eben diesen Zyklus, diesen Methanzyklus quasi gibt und dass es auch andere, sagen wir jetzt mal, Auffälligkeiten, Unregelmäßigkeiten auf dem Titan gibt. Es scheint erstens mal irgendetwas auf der Oberfläche, auf der Titanoberfläche Methan zu produzieren.
Ja gut,
okay. Das könnte irgendwas sein, wieder mal, so wie immer. Irgendwelche geologischen Prozesse, sehr viele geologische Prozesse produzieren Methan, aber natürlich nicht nur geologische Prozesse. Und was noch auffällig war in den Cassini-Daten, die man dann analysiert hat, war eben die Atmosphäre des Titan. Es gibt in der Atmosphäre des Titan eine interessante Verteilung des Wasserstoffs. Mhm. Es scheint der Wasserstoff in Nähe der Oberfläche weniger zu werden. Das heißt, du hast in der Atmosphäre des Titan jede Menge Methan natürlich auch und andere Verbindungen, bla bla bla, jede Menge organisches Material auch, also organische Verbindungen, Kohlenstoff und so weiter, aber eben auch Wasserstoff. Und der Wasserstoffgehalt der Atmosphäre verringert sich in Richtung Oberfläche.
Okay.
Und dann gibt es noch eine ganz einfache organische Verbindung. Acetylen heißt die. Mhm. Von der es jede Menge geben sollte, weil es halt eine super simple Kohlenstoffverbindung ist. Aber von der es sehr wenig gibt. Und wir wissen nicht warum. Und jetzt kommt das Spannende.
Okay.
Wie diese Daten rausgekommen sind, hat sich sofort Astrobiologe Chris McKay von der NASA gemeldet und gesagt, ha, ich hab's euch doch gesagt. Er hat nämlich schon bevor diese Daten aufgenommen wurden, eine Theorie entwickelt, dass wenn es auf dem Titan, wo es ja sehr viel Methan gibt, ja, auch Bakterien geben könnte, oder dass es auf dem Titan Bakterien geben könnte, die methanbasiert leben, also quasi Methan die Rolle des Lösungsmittels Wasser übernimmt. Ja? Mhm. Und diese Bakterien könnten Wasserstoff einatmen und Acetylen fressen und damit Methan produzieren. Das war quasi seine Theorie, das ist seine Vorhersage. Diese Art von methanbasiertem Leben könnte es geben, ja.
Ja, also es würde mich nicht wundern, wenn es sowas gibt, weil wir kennen ja auch auf der Erde diverse Mikroorganismen, die Methan produzieren. Also wenn man es in so allen möglichen Mikroorganismen produzieren Methan, es sind eigentlich nur die Archaeen produzieren Methan, also Bakterien oder sowas nicht, sondern die Archaeen, die produzieren Methan, also auch das Methan, das irgendwie aus Kühen rauskommt oder aus uns, je nachdem, worüber das rauskommt, was halt biologisch erzeugt wird, wird durch Archaeen, durch Mikroorganismen im Verdauungssystem erzeugt, weil die ja gern unter Ausschluss von Sauerstoff leben. Und wenn man eins weiß über Archaeen, dann, dass die wirklich überall leben. Also immer man denkt, das ist jetzt wirklich zu arg, da lebt sich ja nichts und dann schaut man hin, sitzt irgendwo ein Archaeum drin. Ja, also die sind wirklich überall. Also dass die auch auf dem Titan irgendwie klarkommen, würde mich nicht wundern, wenn es die da gäbe.
Ja, aber soweit ich das verstanden habe, ist das wie noch eine andere Art von von Zyklus.
Ja, ne, du brauchst kein Wasser, ist klar, ne? du brauchst kein Wasser ist. Aber ich glaube auch, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass die Bedingungen auf dem Titan, so wie sie heute sind, jetzt einmal abgesehen von der Temperatur, dass die so ähnlich sind, wie man sich es auf der frühen Erde vorgestellt hat. Weil auf der Erde gab es ja auch kein Wasser, gab es auch keinen Sauerstoff lange Zeit. Also da war auch eine ganz andere Art von Chemie und die könnte ähnlich sein der Chemie, die auf dem Titan heute herrscht. Habe ich mal gelesen, weiß nicht, ob es stimmt.
Genau, das ist ja das Zweite, dazu wollte ich noch kommen. Okay. Also es gibt diesen hypothetischen Methanzyklus, den Bakterien dort ausführen könnten. Das wäre natürlich super spannend. Also es ist jetzt wie immer eine potenzielle Erklärung für diese Wasserstoff- und Acetylen-Knappheit, die es auf der Oberfläche des Titan zu geben scheint, ja. Aber es wäre eine unwahrscheinliche Erklärung. Wie immer könnte es natürlich ganz andere Prozesse geben, die viel wahrscheinlicher wären als eine quasi neue Art von methanbasiertem Leben. Ja. Und es wäre natürlich auch schwierig bei den Temperaturen, was für eine Energiequelle hätte dann dieses Leben, um komplexere Moleküle zu erzeugen und so weiter. Ja. Aber es wäre eine mögliche Erklärung. Für andere Erklärungen ist es auch nicht so, dass man sagt, ja, das wissen wir schon, was das erzeugen könnte, sondern es ist auf jeden Fall so, dass uns dann noch irgendein Puzzleteil fehlt, ja. Dass auch bei anderen chemischen Prozessen, die da stattfinden könnten, weiß man nicht genau, wie die bei diesen Temperaturen auf die Art und Weise stattfinden könnten, um diese Ergebnisse zu erzeugen, ja. Also es ist auf jeden Fall, es passiert auf dem Titan auf jeden Fall etwas, was wir noch nicht genau verstehen, ja. Aber eben, vermutlich eher nicht acetylenfressende Bakterien, ja. Aber was auch noch sehr spannend ist auf dem Titan, ist das, was du gesagt hast. Es gibt dort eine Art Primordial Soup, ne? Das ist diese, wie nennt man das, Ursuppe, ja. Die Bedingungen, die es auf der Erde kurz vor der Entstehung des Lebens gegeben hat. Ja? Ein Zustand, wo flüssiges Wasser, das es sehr wohl anscheinend auf dem Titan unter der Oberfläche noch geben könnte, weit unter der Oberfläche, und auch in Einschlagkratern, mhm, wo etwas einschlägt, kurz die quasi festgefrorene Titanoberfläche aufheizt und eine kurzlebige Oase von flüssigem Wasser und Kohlenwasserstoffen erzeugt. Und das genau ist diese primordiale Ursuppe, die den Bedingungen auf der frühen Erde sehr ähnelt. Ja,
ja, also vielleicht gibt es da, wir wissen ja, irgendwann hat sich auf der Erde Leben entwickelt und das Leben war irgendwie so mikrobielles Leben, und wenn die gleichen Prozesse am Titan auch passieren, ja, dann lebt das Zeug halt vielleicht immer noch. Bei uns auf der Erde hat es sich dann irgendwie evolviert und ist halt zu dem Zeug geworden, das jetzt da überall existiert, aber vielleicht gibt es so diese Urform der mikrobiellen Lebensformen immer noch auf dem Titan oder auch nicht. Genau. Das heißt, du musst mal hinfahren, ja, und nachschauen.
Muss man hinfahren und nachschauen. Und genau das werden wir tun. Ach. Es gibt eine Titan-Mission.
Eine fixierte, weil es Missionen gibt es jede Menge.
Ja, soweit ich das gecheckt habe, ist die fix.
Okay, welche ist das?
Dragonfly,
ja, die habe ich auch schon mal irgendwann mal davon gehört, aber ob das die jetzt tatsächlich schon fix ist, wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Also fix, aber
naja, sie ist geplant für 2027. Ja, da fließt natürlich noch viel Methan, die Flüsse des Titans, hinunter. Es kann natürlich immer wieder passieren, dass Missionen auch wieder ad acta gelegt werden, weil dann doch zu teuer oder doch irgendwelche Budget Cuts oder was auch immer, ja. Aber eigentlich ist die schon geplant, ja, diese Mission.
Ja, du hast recht. Es ist Teil vom New Frontier Programm der NASA und das ist aus der vierten Mission. Im Dezember 2017 wählte die NASA zwei Finalisten aus diesem eingereichten Konzepten, nämlich CESAR, eine Probenrückführungsmission zum Kometen Churyumov-Gerasimenko. Mhm. Da schaut auch irgendwo hin. Und Dragonfly, einen Dual-Quadrocopter oder Octocopter, der die präbiotische Chemie Titans in einer Vielzahl verschiedener Orte untersuchen werden sollte. Und im Juni 2019 ist dann tatsächlich die Entscheidung für Dragonfly gefordert. Also Dragonfly hat gewonnen, dieses Konzept, soll 2027 starten und 2030er irgendwann den Titan erreichen.
Mitte der 2030er. Noch 7 Jahre.
Mhm. Na schau, na cool.
Extrem cool. Und Helikopter, genau, ja, also Helikopter, wie Oktokopter. Ne. eignet sich natürlich ideal zum Fliegen der Titanen mit einer super dichten Atmosphäre und auch eine sehr ruhige Atmosphäre. Ja. Also am Titan ist jetzt nicht viel los mit Wind und Störungen. Ja. Also das hat sehr schwache Schwerkraft natürlich auch, weil er kleiner ist. Das heißt, eigentlich ist Fliegen dort super einfach und bietet sich total an. Und genau das wird Dragonfly machen, wird landen. Auch in der, nicht jetzt in der Mare-Gegend, sondern in Shangri-La, im Paradies. So heißt diese Gegend. Ja, das ist diese dunkle Dünenlandschaft, ganz in der Nähe, wo auch Huygens gelandet ist, ja. Und diese Dünen, Dünen aus dem Titan, die aus dunklen organischen Verbindungen bestehen, deren genaue Zusammensetzung noch unklar ist. Ja. Aber was das Besondere ist, Dragonfly landet am Rande eines Kraters. Der Selk-Krater ist das. Und das ist ein recht junger Impact-Krater, wo es vermutlich eben genau, vielleicht nicht mehr jetzt, aber bis vor nicht allzu langer Zeit noch diese Art von Ursuppe gegeben hat, nach einem Einschlag aufgeheizt worden, Wasser, flüssiges Wasser, Kohlenwasserstoffe und so weiter sich gemischt haben. Das heißt, genau dort kann man untersuchen, ob es diese präbiotische Chemie dort gegeben hat und wie weit sie es quasi gebracht hat, ne? Wie weit in Richtung Leben es möglicherweise dort schon gegangen ist. Ne? Das ist quasi eine Art Testbett für was auf der jungen Erde passiert ist und passiert sein könnte. Man kann das da jetzt nochmal, wenn es stimmt, ja, quasi nachvollziehen und nachleben. Auch wenn es quasi nicht wirklich bis zum Leben gekommen ist, ja, kann man da zumindest, man kann zumindest schauen, wie weit es das präbiotische, noch nicht ganz Leben auf dem Titan geschafft hat. Das ist
cool,
schon ziemlich fetzig, oder?
Auf der Homepage Dragonfly-Projekt von der Johns Hopkins Universität, da gibt's auch ein paar schicke Videos, also die haben ja noch nicht fertig gebaut, logischerweise, aber halt so ein paar, Testversionen und um die Instrumente zu testen, wo sie dann irgendwie so in der Wüste von Kalifornien rumfliegen damit und dann auch immer so künstlerische Darstellungen, wie es auf dem Titan ausschauen könnte. Es gibt ein ziemlich geiles Poster, sehe ich gerade hier, so was die NASA immer gerne macht, so.
Was
immer so wie Filmposter ausschaut und so weiter. Da steht dieses Dragonfly-Konzept-Ding, so mit Two Titan, da Rufzeichen drüber. Also da gibt schöne Sachen auf der Seite von dieser Mission.
Wir brauchen beide Urlaub.
Die ihr euch runterladen könnt. Und das Logo ist auch ziemlich cool von Dragonfly. Heißt ja Libelle. Und das hat ein bisschen was so Militaristisches, aber auch ein bisschen so was Science-Fictioniges. Also ja, ist cool. Und das Instrument, also der Octocopter wird ein Instrument haben, das Dragon Cam heißt. Vielleicht findet man Drachen auf Titan. Methandrachen, Eisdrachen.
Wenn es wo Drachen gibt, dann auf Titan, glaube ich. Ja. Also es ist extrem super und spannend. Leider erst 2034, aber immerhin. Ja. Das heißt, wir werden zwar leider nicht die Flüsse des Titan hinunter segeln, aber wir werden durch die Atmosphäre fliegen.
Sehr gut.
Und das ist doch schon etwas to look forward to, oder?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon den Mars-Hubschrauber, jetzt kriegen wir noch einen Titan-Hubschrauber dazu.
Ja, es geht dahin.
Hubschrauber für alle.
Ja, also wo sonst könnte man dann überhaupt noch herumhubschraubern? Auf den Gasriesen ist es viel zu turbulent, oder?
Weiß ich, Venus?
Dem sauren Regen.
Ja, irgendwie, keine Ahnung.
Hoch genug, ja, wenn man hoch genug oben, ja. Auf jeden Fall wird Titan das nächste Flugobjekt sein. Das nächste Objekt unseres Herumfliegens.
Na, ich bin gespannt. 2027 geht's los, hast du gesagt, ne?
Ja, und
warten wir's ab.
Dann geht's erst los in Richtung Titan. Zum 15. Geburtstag dann werden wir berichten.
Genau, was am Titan abgeht. Ja, das wird cool. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass die Mission fix ist. Also wieder was gelernt, über das ich mich freuen kann. Sehr schön.
Schön, schön. Ja, das war es auch schon für dieses Mal. Und ich paddel weiter.
Ja.
Ja, du widmest dich
sonstigen
Dingen, die du noch tun wirst. Und ja
dann
bis zur nächsten Folge.
Bis demnächst. Und wir sagen,
macht's es gut.
Ja, falls nicht ins Wasser, passt's auf in der Bootsgasse. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Arr.